Der zentrale Punkt des virtuellen EU-China-Gipfels ist das Investitionsabkommen, über das beide Seiten seit Jahren verhandeln. Man wolle das Abkommen bis Ende des Jahres zum Abschluss bringen, heißt es aus der EU. Das Problem dabei: in entscheidenden Punkten sind sich die beiden Seiten nicht einig. Ein Beispiel ist die Öffnung der eigenen Wirtschaft für die jeweils andere Seite. In dieser Frage müsse sich Chinas Führung nun endlich bewegen, sagt Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer in China.
Die Wahrnehmung in Peking ist ja typisch, man will sich dann in der Mitte treffen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Europa ist eine sehr offene ökonomische Gesellschaft und China ist relativ noch geschlossen. Wir sind einfach jetzt in einem System, das uns mit Versprechungen hinhält.
Dass sich Chinas Inhaltetaktik nun plötzlich ändert, ist nach Ansicht der meisten Beobachter mehr als fraglich.
I frankly don't understand what's the fuss about this summit.
Sie verstehe überhaupt nicht, was die ganze Aufregung um den virtuellen Gipfel solle, sagt Alicia Garcia Herrero, die Asien-Pazifik-Chefökonomin der französischen Investmentbank Natixis.
I don't think it's decisive because there's nothing to decide.
Ein Nicht-Gipfeltreffen sei das für sie heute, ganz einfach, weil nichts entschieden werde. Seit Ewigkeiten schon fordert Europa von China eine echte wirtschaftliche Öffnung. Wenn man sich aber die Studien anschaut, sieht man, es gibt keinen einzigen Wirtschaftssektor in China, der vollständig offen ist. Abgesehen vom Marktzugang für europäische Firmen in China fordert die EU auch in anderen Bereichen Reformen, zum Beispiel bei den Arbeitnehmerrechten. Doch auch wenn sich Chinas Staats- und Parteiführung nach wie vor kommunistisch nennt, freie Gewerkschaften sind in der Volksrepublik verboten. An echter Mitbestimmung von Arbeitern und Angestellten in den Unternehmen hat man in Peking kein Interesse. Insofern rätseln Beobachter, ob und was Chinas Staats- und Parteiführung der EU heute überhaupt Neues anbieten kann. Öffentliche Stellungnahmen chinesischer Politiker zur Zusammenarbeit mit Europa gab es in den vergangenen Monaten viele, doch diese beschränkten sich meistens auf leere Worthülsen. So warb Chinas Außenminister Wang Yi Ende August während einer Europareise immer wieder für internationale Zusammenarbeit. In allen Staaten, die er besucht habe während seiner Europareise, sei man sich einig gewesen, der Multilateralismus müsse bewahrt werden. In der Realität steht es um die Zusammenarbeit zwischen Europa und China inzwischen so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Egal ob Politik, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft, überall wird die Kritik an Chinas kommunistischer Führung lauter. Zum Beispiel an der Zerschlagung der Autonomierechte Hongkongs, an den Internierungslagern im Landesteil Xinjiang und an Kriegsdrohungen gegenüber Taiwan. Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer in Peking.
Da haben die Chinesen ziemlich viel Kollateralschaden verursacht, indem sie doch relativ schlechte Stimmungen in Europa momentan haben. Die Werte für Chinesen sinken täglich.
In der Wochenzeitung Zeit kritisierte Siemens-Chef Joe Kaeser vor einigen Tagen Chinas Vorgehen in Hongkong sowie die Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang. In der FAZ warnte der Chefvolkswirt der Deutschen Bank vor zu großer wirtschaftlicher Abhängigkeit von China. Auch vom Präsidenten des Bundes der Deutschen Industrie, BDI, kommt deutliche Kritik an China. Die Lage der Menschenrechte in Xinjiang und Hongkong belaste die Beziehungen, sagte Dieter Kempf in der Zeitung Welt.